Schönen guten Tag. Mein Name ist Jörg Müller-Kind. Ich möchte Ihnen ein bisschen was erzählen zum Thema Telekommunikationsüberwachung, insbesondere zur Telekommunikationsüberwachungsverordnung. Das ist TKÜV ausgesprochen. Eins der Wortmonster, was unser Gesetzgeber in letzter Zeit so liebt. Die TKÜV gibt es allerdings schon länger. Deswegen möchte ich eigentlich, all dieweil sich die Telekommunikationsüberwachung natürlich auch immer anlehnt an die Entwicklung der Netze und an die Entwicklung der Nutzung dieser Infrastrukturen, ein bisschen zurückgucken. Wie hat sich das Telekommunikationsrecht, Überwachungsrecht in den letzten 10 Jahren entwickelt? Es macht wenig Sinn, für die Bundesrepublik weiter zurückzugucken als 10 Jahre, weil versetzen Sie sich zurück ins Jahr 1994. Da gab es nur die Deutsche Telekom, da gab es noch eigentlich kaum Internet als Massenphänomen. Das heißt, sehr viel weiter zurückzublicken, macht eigentlich kaum Sinn. Es sei denn, man interessiert sich halt für die Notstandsgesetzgebung, 68 und solche Sachen, dann kann man natürlich weiter zurückgucken. Das heißt, ein bisschen zurückzuschauen, die 10 Jahre, ein kleines Jubiläum haben wir auch in dem Zusammenhang, kommen wir gleich noch drauf. So ein bisschen dann zu schauen, wie sieht das heute aus, wie ist eigentlich die Systematik des Rechts der Telekommunikationsüberwachung in der Bundesrepublik. Wie sieht das Ganze im europäischen Rahmen aus? Das heißt, wo kommen eigentlich die technischen Grundlagen her oder die technische Normierung für die Überwachung der Telekommunikation? Telekommunikationsüberwachung ist wie alle Themen im Bereich der Telekommunikation mittlerweile kein rein nationales Thema mehr, sondern ein Thema, was mindestens auf europäischer Ebene mit Ausläufern, sagen wir mal, noch mindestens in die USA diskutiert wird und auch normiert wird. Und entsprechend dem Schwerpunkt des Vortrages beschäftigt sich der zweite Teil dann vor allen Dingen mit IP-Überwachung, also Überwachung von IP-basierenden Diensten, insbesondere halt Access und was jetzt halt im Detail geregelt wurde in der neuen TKÜV, die E-Mail-Überwachung, die Überwachung von E-Mail-Boxen. Und am Schluss gibt es noch einen kleinen Ausblick auf das Thema, wie geht es mit IP-Access weiter und was ist eigentlich mit Voice-over-IP in Zukunft. So, damit als Einstieg, das sind Allgemeinplätze jetzt hier, die meisten von Ihnen werden das kennen, also insofern halten wir das kurz. Das ist ja mehr oder minder so die alte Welt, anno 1994 kann man ruhig sagen. Das heißt, im Wesentlichen gab es seinerzeit Internetzugang über Telefonnetz, zumindest außerhalb des universitären Bereiches und Leute, die halt seinerzeit schon privilegiert waren und Standleitungen mieten konnten. Und es gab auch im Backbone nur eine sehr begrenzte, paketorientierte Transportkapazität. Der Zwischenschritt war denn, mehr oder minder, das ist der Stand heute, dass wir einen breitbandigen Internetzugang haben. Das heißt, wir haben auch paketorientierten Access neben DSL, was in der Bundesrepublik ja eine geringere Rolle spielt, noch Kabel. Dann natürlich die ganzen Wireless-Zugangsarten, Wireless LAN etc. pp. Und wir haben auch im Backbone entsprechend große IP-basierende, respektive IP-benutzende Infrastrukturen, die Transportkapazität bis in den Backbone zur Verfügung stellen und in naher Zukunft, in manchen Teilen eigentlich heute schon, ist es so, dass wir heute im Backbone wesentlich mehr paketorientierte Transportprotokolle haben als die klassischen leitungsvermittelnden Netze. Die werden immer mehr an den Rand gedrängt und die großen Carrier, allen voran natürlich bei uns, die Deutsche Telekom, haben ja auch schon Daten angekündigt, wobei die jede Woche wechseln, wann der komplette Backbone auf IP umgestellt werden soll. Dementsprechend entwickelt hat sich das Telekommunikationsrecht. Die Folie ist jetzt ein bisschen Augenpulver, ich hoffe, man kann das lesen. Wir kommen zu unserem kleinen Jubiläum, und zwar am 17. Januar 1995, ist die Council Resolution on the Lawful Interception of Telecommunications veröffentlicht worden, die so eins der Schlüsseldokumente der Telekommunikationsüberwachung der letzten 10 Jahre war und halt festgelegt hat, dass eigentlich jede Form der Telekommunikation oder zumindest zum Ziel gesetzt hat, dass jede Form der Telekommunikation Gegenstand von Überwachung sein kann und auch sein soll im Rahmen der Strafverfolgung. Auf bundesdeutscher Ebene ist es so, dass wir 1996, dann ein Jahr danach, das Telekommunikationsgesetz hatten. Vorher gab es halt das Fernmeldeaufgabengesetz von 89. Das war aber noch die gute alte Zeit, also als es noch Post war und Telekom und solche Geschichten, zumindest noch nicht ganz aufgelöst. Und am 1. Januar 1998 nimmt halt auch die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post ihre Arbeit auf, der von Stund an die Ausgestaltung der technischen Regulierung der Telekommunikationsüberwachung obliegt. Das heißt, es gibt zur Telekommunikationsüberwachungsverordnung, TKÜV, eine TR-TKÜ, das ist die technische Richtlinie Telekommunikationsüberwachung. Die wird von der RegTP erarbeitet und auch von der RegTP veröffentlicht. Vielleicht kurz zur Entstehung dieser ganzen Verordnungen und Gesetze, vor allen Dingen auch zur Entstehung der technischen Richtlinie. Im neuen TKG ist ausdrücklich festgeschrieben, dass die Regulierungsbehörde diese Richtlinie und auch die darin enthaltenen Überwachungsformalitäten in Zusammenarbeit mit den einschlägigen Verbänden, also in Deutschland vor allen Dingen der ECO, das Verband für die Internetwirtschaft, der Bitkom, der VATM, der Preco und was es sonst noch gibt, und mit den Anbietern zu erarbeiten hat. Das heißt, es ist eine kooperative Aufgabe, sprich technische Regulierungen werden in entsprechenden Gremien mit der Regulierungsbehörde, in Anhörungen mit der Regulierungsbehörde zusammen diskutiert und festgelegt. Parallel dazu, auch das ist im Telekommunikationsgesetz festgeschrieben, muss die Regulierungsbehörde Rücksicht nehmen auf die europäische Normung oder auf internationale Normen, das heißt im Wesentlichen auf die Normen der ETSI, die wir uns gleich noch anschauen werden. Kurz zur Geschichte der Entwicklung der Telekommunikationsüberwachung. Wie gesagt, 1968 ist die Telefonüberwachung, mit dem G10-Gesetz als Teil der Notstandsgesetze eingeführt worden. 1973 hatten wir 100 Maßnahmen. 1995 ist dann im Dezember auch die erste Version der Fernmeldeüberwachungsverordnung in Kraft getreten. 1999, da gab es schon die zweite Version praktisch dieser Überwachungsverordnung, war es dann schon 12.500 Maßnahmen. Und 2002, da hieß das Ganze schon Telekommunikationsüberwachungsverordnung und nicht mehr Fernmeldeüberwachungsverordnung, waren es rund 26.000 Maßnahmen, davon 5 E-Mail. Wobei mir bis heute keiner erklären kann, wo die 5 E-Mail herkommen im Jahr 2002. Die stehen allerdings in der Statistik der Regulierungsbehörde. Und das ist auch die letzte Statistik, die veröffentlicht wurde. Also der Jahresbericht müsste jetzt eigentlich wieder kommen in den nächsten Monaten. Und da werden dann aktualisierten Zahlen drinstehen, die von der Regulierungsbehörde stammen. Man sieht auch an der Entwicklung, dass, was ja auch vielfach kritisiert wird, mit der Vereinfachung der Möglichkeiten, also man muss sich ja auch mal vorstellen, 1968 musste da noch jemand mit Krokodilklemmen in irgendeinen Kupferverteiler rein und dann entsprechende Klimmzüge machen. Mit der Digitalisierung auch des Vermittlungsnetzes wird das dann auf einmal viel einfacher, und jetzt, wo das alles IP-basierend ist, ist es im Wesentlichen ein Knopfdruck und ich kann eine Überwachungsmaßnahme umsetzen binnen von eigentlich Sekunden, solange es dauert halt die entsprechenden Endgeräte zu konfigurieren. Das macht natürlich die Verlockung sehr groß für Strafverfolgungsbehörden, sich mal so eben eine richterliche Anordnung zu besorgen und das umzusetzen, einfach mal eine Überwachungsmaßnahme anordnen zu lassen. Ärgerlicherweise scheinen die Gerichte da auch allzu gerne drauf einzugehen. 26.000 ist schon eine sehr große Zahl, und wie gesagt, es ist halt abzuwarten, was jetzt mit der technischen Richtlinie TATKÜ vom April 2003 wurde das erste Mal die E-Mail-Überwachung vorgesehen. Umzusetzen ist das Ganze bis übermorgen, also bis 31.12.2004. Da müssen die letzten Anträge bei der RegTP abgegeben worden sein zur Abnahme, sodass also praktisch das System als solches Wir sprechen in der Bundesrepublik von etwa, also Schätzungen sind etwa 200 Verpflichtete, die entsprechende Maßnahmen umsetzen müssen, können müssen, dann ab dem 31.12., sodass man also nächstes Jahr in 2005 sehen wird, ob sich diese inflationäre Tendenz, die wir aus der Telefonüberwachung beobachten, auch in dem Bereich Internet, sprich in dem Bereich E-Mail, fortsetzen wird. Und das heißt, im Moment kann man da nur schätzen, was es da an Zahlen geben wird. Die Telekom und die Telefonüberwachung hat auf jeden Fall schon relativ großen Umfang angenommen. Bitte schön. Sie müssen in die Saalmikrofone sprechen, weil sonst werden Sie nicht mitgeschnitten. Das heißt, ich kann Ihnen kurz meins geben.
Ich wollte nur kurz fragen, ob eine Maßnahme eine Person ist, die überwacht wird? Oder können es mehrere Personen sein? Oder ist es ein Gespräch? Oder?
Das kommt auf der nächsten Folie. Machen wir die einfach mal eine weiter. Es gibt mehrere, kommen wir damit zur Rechtssystematik des Telekommunikationsüberwachungsrechts, wie es sich heute darstellt. Was ich hier mal weggelassen habe, was natürlich die Mutter aller technischen rechtlichen Grundlagen ist, ist der Artikel 10 Grundgesetz, das Post- und Fernmeldegeheimnis, was natürlich im Prinzip unverletzlich ist, es sei denn, es ist eine Ausnahme festgelegt. Grundlage im Telekommunikationsrecht ist nach dem neuen Telekommunikationsgesetz und wir haben seit 22. Juni 2004 mit langer Verspätung ein neues Telekommunikationsgesetz bekommen, ist im neuen Telekommunikationsgesetz der Paragraph 110. Im alten war es der 88, im neuen ist es der Paragraph 110. Auf diesem basieren wiederum die Telekommunikationsüberwachungsverordnung, die wiederum in ihrer jetzigen Fassung drei mögliche Überwachungsmaßnahmen vorsieht. Das eine sind welche, die auf Paragraphen 100a, 100b StPO basieren. Das sind Überwachungsmaßnahmen im Rahmen der Strafverfolgung. Das heißt, hier brauche ich eine Anordnung von einem Richter. In Eilfällen kann auch der Staatsanwalt eine solche Anordnung erlassen. Der muss aber dann innerhalb von 3 Tagen eine richterliche Anordnung nachreichen, sonst wird das Ganze wieder abgeschaltet. Das richtet sich gegen eine Person im Rahmen der Strafverfolgung. Daneben gibt es das Artikel 10 Gesetz und das Außenwirtschaftsgesetz. Das Außenwirtschaftsgesetz soll in nächster Zeit durch ein Zollfahndungsgesetz ersetzt werden. Oder besser gesagt die einschlägigen Paragraphen daraus. Hier geht es vor allen Dingen im Rahmen des Artikel 10 Gesetzes um Fragen der strategischen Aufklärung und der strategischen Überwachung. Also Anordnung nach Artikel 10 Gesetz. Da gibt es ein eigenes Verfahren auch zu in der TKÜV, das ist geregelt ab Paragraphen 27 TKÜV. Das ist auch so, dass Anbieter dieses Verfahren direkt mit dem Bundesnachrichtendienst im Einzelfall abstimmen müssen. Hiervon betroffen sind aber nur Anbieter oder Provider mit direktem leitungsgebundenem Verkehr mit dem Ausland. Das heißt, was auch immer Sie sich, es steht genau wortwörtlich so drin, sprich, ich habe ein Kabel über die Grenze liegen oder sagen wir mal irgendwo Dark Fiber oder ähnliches, wo keine Vermittlungsstelle mehr dazwischen ist, was ins Ausland geht. Also wenn Sie drahtlosen Verkehr über die Grenze haben, dann ist es ein bisschen, ja, das wäre ein Ausnahmefall, aber ich glaube, da wäre die da wäre der Bundesnachrichtendienst wenig spaßfreudig. Also die. Da geht es auch um Folgendes. Da gab es letztes Jahr eine große Diskussion in einem Jahr davor, als dieses ergänzt wurde, das ist einer der jüngsten Einträge in die TKÜV. Da gab es zum Beispiel diese Diskussion, dass es ja im IP-Bereich, zum Beispiel für Internetprovider, fast unmöglich ist zu sagen, gib mir mal alle IP-Pakete, die nach Saudi-Arabien gehen. Wie soll ich das feststellen? Das kann ich in einem leitungsvermittelnden Netz noch tun, kann es aber in einem IP-Netz eigentlich kaum nachweisen, es sei denn, ich habe die Infrastruktur Ende zu Ende in der Hand. Und selbst da wird es schwierig. Ansonsten Artikel 10 Anordnung, AWG, also wo es um solche Sachen wie Waffenschmuggel, Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und solche Geschichten geht. Das kann sich auch gegen Personengruppen, gegen Zielregionen, gegen Gott weiß wen richten. Das geht auch über einen eigenen Ausschuss beim Bundesinnenministerium und beim der Workflow dazu, also um so einen Artikel 10 Antrag wirklich durchzukriegen, der füllt 2 DIN A3 Blätter. Das heißt, es ist nicht so einfach. Da muss es wirklich schon brennen irgendwo, um solche strategischen Überwachungsmaßnahmen durchzukriegen. Andererseits ist es so, dass im Rahmen dieser Artikel 10 Räume, die heißen dann auch G10 Räume bei den Providern, die gehören ihnen nicht mehr. Die gehören dem BND. Da hat auch nur noch der BND Zugang zu. Das Personal, was mit dem BND zusammenarbeitet, muss geheim überprüft werden, also muss diese ganze Arie durchmachen mit dem BND und mit dem Verfassungsschutz. Das heißt, es ist ein sehr, da wird es dann schon sehr unheimlich eigentlich. Was jetzt mit dem neuen TKÜV dazukommt, und das ist meiner Meinung nach eine der bedenklichsten Erweiterungen, sind landesrechtliche Grundlagen der Telekommunikationsüberwachung. Das sind zum Beispiel in Bayern das Polizeiaufgabengesetz oder in Niedersachsen das Polizeigesetz, die eigene Regelungen zur Telekommunikationsüberwachung enthalten, teilweise auch zur präventiven Telekommunikationsüberwachung. Problem dabei ist, in der neuen TKÜV steht wörtlich drin, als Rechtsgrundlage nach Landesrecht. Punkt. Es gibt nirgendwo ein Verzeichnis, welche landesrechtlichen Grundlagen im Einzelnen erfasst werden. Das ist nicht mal beim Bundeswirtschaftsministerium, welches federführend für dieses Gesetzgebungsverfahren ist. Und das ist für Provider natürlich ein bisschen schwierig, weil dann kommt, keine Ahnung, Polizeibehörde München und sagt, guten Tag, wir hätten hier eine Überwachungsmaßnahme nach Polizeiaufgabengesetz. Und dann muss der arme Mensch, der das umzusetzen hat, im Ernstfall erstmal nachschlagen, hat der gute Mann denn recht, darf er das denn überhaupt? Das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Das ist, wie gesagt, in der neuen TKÜV. Die neue TKÜV, der aktuelle Entwurf, stammt vom Juli 2004. Es gab heftige Diskussionen darüber. Etliche Stellungnahmen der Verbände, die auch die wichtigsten Kritikpunkte sehr gut zusammengefasst haben. Das Ganze ist jetzt in der letzten Phase und wird wahrscheinlich, wenn es schnell geht, im ersten Halbjahr 2005, wenn es langsamer geht, im zweiten Halbjahr 2005 in Kraft treten. Wie gesagt, eine der wichtigsten Änderungen in der neuen TKÜV, neben einigen formellen Dingen, ist diese Integration von Landesrecht. Eine wichtige explizite Änderung in der neuen TKÜV ist die ausdrückliche Verpflichtung von Providern, netzseitig verschlüsselte Daten unverschlüsselt zur Verfügung zu stellen. Das heißt, keiner kann Ihnen natürlich die clientbasierte Verschlüsselung verbieten, aber wenn Sie netzwerkseitig Verschlüsselung irgendwo einkaufen, kann Ihr Provider im Grunde genommen verpflichtet werden, das Ganze unverschlüsselt, oder nicht kann verpflichtet werden, sondern ist verpflichtet, das Ganze unverschlüsselt zur Verfügung zu stellen. Das bezieht sich im Moment bei E-Mail natürlich vor allen Dingen auf den E-Mail-Access per HTTPS, also wenn Sie SSL-verschlüsselte E-Mail über einen Webmail-Client oder sowas abziehen oder speichern oder sonst was, muss das unverschlüsselt zur Verfügung gestellt werden. Es gibt noch eine Riesendiskussion. DirectDP sagt nein, das Wirtschaftsministerium sagt ja, ob das auch die VPN-Produkte der Provider betrifft. Das ist noch nicht ganz raus. Das wird auch wahrscheinlich die Praxis erst zeigen. Weil das kann ein sehr kritisches Thema werden. Stellen Sie sich den Backbone einer Bank vor und die muss sich dann bei Unterzeichnen vorstellen, dass aufgrund einer Überwachungsanordnung dann vertrauliche Bankdaten unverschlüsselt an irgendwelche Polizeidienststellen gehen. Gut. Was auch ein besorgniserregender Trend ist bei dem Ganzen, ist dieser Wunsch der Politik und auch der Regulierer nach Keks und Schokolade. Das heißt also, es gibt einmal den Trend, dass der gesamte IP-Access ausgeleitet werden soll, das heißt der komplette Traffic, und parallel dazu nochmal mundgerecht aufbereitet einzelne IP-basierende Dienste, sprich E-Mail, in Zukunft dann eventuell Voice over IP, und zwar in sehr naher Zukunft, Instant Messaging, zeigt sich am Horizont, andere Dinge. Das hat insofern eine Berechtigung, weil natürlich im IP-Netzen beides getrennt ist, technisch. Also ich kann ja meinen Voice-over-IP-Service bei Skype kaufen und habe meinen Access bei T-Online oder sowas. Insofern mag das gerechtfertigt sein, aber es ist natürlich eine extreme Belastung, beides vorhalten zu müssen, wenn man Access-Provider ist und irgendwelche E-Mail-Services oder sonst was anbietet. Soweit zur Systematik des Rechts. Vielleicht an dieser Stelle ein kleiner Exkurs, weil es hier nicht auftaucht, zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Das war ja so ein Riesenthema. Das war ein Riesenthema bei der Diskussion des TKG. Es war ein Riesenthema nach der Verabschiedung des TKG, nachdem man dann in langen Debatten beschlossen hatte, die Vorratsdatenspeicherung nicht einzuführen, gab es dann auf einmal eine Initiative des EU-Rates, und zwar von Großbritannien, Schweden, Irland und Frankreich, soweit ich weiß, die wiederum die Einführung einer Vorratsdatenspeicherung, und ich glaube im Originalentwurf waren es sogar 3 Jahre, für Überwachungszwecke vorsah. Die öffentliche Meinung, respektive soweit es die Politik betrifft, in der Bundesrepublik ist gespalten. Das Wirtschaftsministerium ist dagegen. Das Justizministerium, obwohl die gute Frau Zypris in den letzten Wochen wieder zurückrudern musste, ist eigentlich dafür. Das Innenministerium hält sich bedeckt. Die Strafverfolgungsbehörden sind eigentlich dafür. Die Datenschützer hassen das sowieso. Also das ist jetzt so der Stand der Dinge. Und auch im Rahmen des Rates. Und der Bundestag war natürlich völlig stinkig, komplett über alle Fraktionen hinweg. Weil man hatte das Ganze, hatte eigentlich gedacht, man hat das Ganze diskutiert, mal es ad acta gelegt und keiner macht mehr was. Und dann kam diese Ratsempfehlung um die Ecke und das Bundesjustizministerium und sagt, springt auf und sagt, das war eigentlich sinnvoll. War sehr spannende Diskussion. Auch da ist man wieder ein bisschen zurückgerudert. Man hat erstmal die Speicherfristen reduziert. Das heißt, man ist jetzt bei 18 Monaten. Wobei aber noch keiner genau sagen kann, was eigentlich gespeichert werden soll. IP, Router oder sowas, das geht ja noch. Also wenn man nur IP-Pakete, Source, Destination oder solche Geschichten speichern will. Aber sagen wir mal, wenn ich dann anfange, wirklich auf HTTP-URLs und solche Sachen aufzustellen, was teilweise diskutiert wurde, dann wird es dann sehr viel. Und beim Mobilfunk gibt es ganz andere Datenvolumina in deren Protokollen. Sodass man jetzt erstmal einen Ausschuss eingesetzt hat, der diskutieren soll, was denn überhaupt, in welchem Fall, wie lange gespeichert werden soll. So nach europäischen Maßstäben 2006, 2007 irgendwann werden dann die ersten Sachen und im Ernstfall scheibchenweise auf uns zukommen. Dabei muss man jetzt Folgendes sehen. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt Landesrecht. Jetzt gibt es die Vorratsdatenspeicherung so quasi durch die Hintertür, indem zum Beispiel der Entwurf des niedersächsischen Polizeigesetzes vorgesehen hat, einen sogenannten Fast Freeze. Das ist eine Geschichte, wo man ihnen ab Zeitpunkt der Anordnung die Löschung bestimmter Daten verbietet. Das heißt, sie müssen sie nicht präventiv speichern, aber ab der Anordnung dürfen sie bestimmte Daten nicht mehr löschen und müssen sie vorhalten, solange bis einer sie braucht. Das ist zwar nicht ganz dasselbe, aber kann in den Auswirkungen doch relativ ähnlich sein. So, wir hatten eben schon über ETSI gesprochen und Grundsatz ist natürlich, der Gesetzgeber ist grundsätzlich, also der nationale Gesetzgeber ist grundsätzlich souverän in der Ausgestaltung, aber die Harmonisierung ist erwünscht und die Empfehlungen der ETSI sind Grundlagen der Regulierung der RECTP und wenn man sich die neue TKÜV anguckt, in weiten Teilen wird eigentlich nur noch auf die, ist auch gut so, auf die Empfehlungen der ETSI verwiesen und auf die entsprechenden technischen Dokumente der ETSI und nationale Änderungen werden nur noch da vorgenommen, wo es zum Beispiel der nationale Nummernplan oder irgendwelche Besonderheiten der Netzzusammenschaltung erfordern. So, wie sieht nun das ETSI-Universum Telekommunikationsüberwachung aus? Auf der Website hierzu, also auf dem Website zu dem Vortrag, gibt es eine ganze Reihe Links, auch zu ETSI und auch zu diesem Lawful Interception Thema bei der ETSI, wo man das Ganze nochmal nachlesen kann. Das Ganze teilt sich im Wesentlichen in 2 Bereiche, das heißt, wir haben einmal die Interception Domain und wir haben die Handover Domain. Dazwischen gibt es ein sogenanntes Handover Interface, das heißt, es kann einmal im Telefonnetz eine geschlossene Nutzergruppe im Telefonnetz sein, wie es auch in der Bundesrepublik von der Regulierungsbehörde betrieben wird. Im IP-Bereich ist es ein IP-VPN, wozu man dann als nächstes kommen. Und wir haben dann die einzelnen spezifischen Empfehlungen für die unterschiedlichen Netzelemente auch, oder Netzinfrastrukturen. Auch hier muss man sehen, das ist ein ziemlicher Pool, genau wie die Infrastrukturen auch ein ziemlicher Zoo sind eigentlich. Wichtig dabei ist natürlich, dass auch das kooperative Normung ist. Das heißt, hier arbeiten die Hersteller mit, hier arbeiten die großen Carrier mit und zum Beispiel der ganze UMTS-Bereich ist ja im Wesentlichen entwickelt worden von 3GPP, also der Third Generation Partnership Project, heißt das glaube ich ausgesprochen, die dort ihre entsprechenden Regelungen festgelegt haben. Im IP-Bereich gibt es mittlerweile eine ganze Menge. Es gibt den klassischen IP-Access per sonst was wichtig ist für das nächste Jahr, ist dieser Draft hier für Wireless LAN, der im Moment in der Version 0.2 vorliegt. Wireless LAN ist das Arbeitsitem Nummer 1 für die Regulierungsbehörde in 2005. Das heißt die Ausgestaltung dieses Themas, insbesondere Hotspot, Hotspot-Roaming und solche Geschichten. Wenn es denn mal irgendwann geht, heißt es. Wie sieht dieses IP-VPN in DirectIP nur aus? Man verzeihe mir die etwas laienhafte grafische Darstellung. Das ganze VPN basiert auf der Kryptolösung, also auf der Kryptobox der Secunet, der SINA-Box. Es ist theoretisch möglich nach TKÜV, dass andere Hersteller entsprechende Kryptoboxen anbieten können. Die Secunet ist bis jetzt die einzige, die eine Zertifizierung gewonnen hat. Zur SINA-Box eigentlich kann man nicht sehr viel sagen, all dieweil auch Provider, die die Kiste einkaufen, keine Dokumentation kriegen, außer dass das Ding nicht heißer werden darf als 50 Grad Celsius oder sowas. Das Ganze ist im Wesentlichen nach dem, was man hört, ist es ein Linux-Kernel. Es gibt einen speziellen Kryptochip da drauf, das ist ein Pluto-Kryptochip, soweit ich weiß. Die Informationen zur Konfiguration dieser SINA-Box kommen über eine Smartcard aus dem Management, das bei der RectIP liegt. Und entsprechend alle Verbindungen in dem VPN laufen über diese SINA-Boxen, wobei die berechtigten Stellen teilweise zwei SINA-Boxen haben, genauso wie einzelne Provider. Wenn die berechtigten Stellen über diese SINA-Boxen auch ihren internen Traffic abwickeln, haben die meistens eine für Inbound und Outbound getrennt, nochmal. Das ist so im Wesentlichen dieses IP-VPN, wie es sich heute darstellt. Das heißt, alle Verpflichteten, die zur Ausleitung verpflichtet werden halt, müssen entsprechende DMZ aufbauen, wo das Überwachungsmanagement drin steht. Diese DMZ wird über die SINA-Box an das Internet angeschlossen und spricht dort entsprechend mit den SINA-Boxen der berechtigten Stellen, zu denen die Daten ausgeleitet werden sollen. Transportprotokoll dabei ist FTP. So, also mehr kann man dazu eigentlich im Moment auch noch nicht sagen. Auch das ist noch relativ jung. Wie gesagt, es ist erstmals aufgenommen worden 2002. Und man wird sehen, wie sich das Ganze bewährt, wenn es wirklich belastet wird. Kommen wir nun zu den einzelnen Varianten der E-Mail-Überwachung. Auch da sage ich den technisch Versierteren im Saal nichts Neues. Gibt es im Wesentlichen drei Varianten. Das eine ist eine Modifikation des Mail-Servers, das heißt Bereitstellung entsprechender Schnittstellen am Mail-Server selbst. Gibt es eine Reihe Hersteller, die das schon anbieten. Und dann habe ich entsprechend ein Mediation-Device, das heißt, was Daten nochmal aggregiert und auswertet und aufbereitet. Für die Ereignisdaten und auch für die Nutzdaten gibt es ein spezielles XML-Format. Auch das kann man sich auf der Website der RectIP entsprechend anschauen. Der Link ist auch auf der Seite zu dem Kongress. Das heißt, ich brauche hier ein Device, was aus diesen Rohdaten von dem Mail-Server XML macht und entsprechend die Nutzdaten, die gesamte E-Mail nochmal in Base64 encodet und in dieses XML einbettet. So laufen die Daten dann halt über dieses VPN zur berechtigten Stelle. Die andere Variante ist die Brute-Force-Methode, wenn man so will. Das heißt, ich setze einfach einen Splitter auf das Kabel und werte den Datenstrom, so wie er kommt, über einen Sniffer aus, habe dann ein Mediation-Device, was diese Umarbeitung in XML durchführt und schicke es dann zur berechtigten Stelle. Das Problem dabei ist vor allen Dingen, wenn Sie Web-Access zu E-Mail haben, ist ja meistens der Web-Server getrennt vom Mail-Server und trotzdem müssen Sie den Zugriff auf die Mailboxen entsprechend protokollieren können. Deswegen ist es manchmal sinnvoll, einfach vor den Web-Server einen Tab zu setzen und einfach alles auszuwerten, was drüber geht. Dritte Version ist praktisch über einen Applikationsproxy, das heißt, Sie haben praktisch nochmal einen Proxy dazwischen, den Sie dann anzapfen können und der entsprechend dann die Daten an die berechtigte Stelle, über den entsprechend die Daten an die berechtigte Stelle weitergeleitet werden können. So sieht das im Wesentlichen in den drei Varianten aus. Jetzt habe ich mir mal von einem der Hersteller eine Darstellung geliehen, wie denn so eine Lösung für Erwachsene aussieht. Das ist mehr oder minder Quelle hierfür, ist die G10 AG. Die sind schon seit längerem im Geschäft und betreuen einige der größten Provider. Man muss auch sagen, dass praktisch vor Jahreswechsel 2004 es praktisch 3-4 große Anbieter gab. Das waren einmal die großen Hersteller von Telekommunikationsequipment, die sowieso Schnittstellen bereitgehalten haben in ihren Systemen, also Siemens, Alcatel, diese Leute. Und es gab noch zwei andere, einer davon die GE10. Und die bevorzugen halt, allein weil es auch die einzige Variante ist, um wirklich alle Daten mitzukriegen, entsprechende, die nennen das halt DCFDs, Data Collection and Filtering Devices. Das ist mehr oder minder in der Realität auch ein Splitter, Sniffer und Mediation Device in einer Kiste, also entsprechende Einbausätze. Und werten dann entsprechend auch noch eigenes Daten aus Radioservern, aus entsprechenden, was wir hier nicht haben, DHCP-Geräten etc. Was darüber hinaus nicht nur von der G10, sondern halt auch von der Siemens und auch von der Alcatel angeboten wird, ist der Betrieb der Überwachung als Dienstleistung. Das heißt, dort gibt es halt ein entsprechend abgesichertes Rechenzentrum mit entsprechend geschultem Personal, was die Überwachungsmaßnahmen entgegennimmt für den Provider, für den Carrier und umsetzt. Das heißt, der Carrier kriegt im Ernstfall gar nichts mit davon. Er kriegt nur die Rechnung, richtig. Und die kann teilweise erheblich sein. Das heißt, es gibt also auch die Möglichkeit, hier einfach so einen Rahmenvertrag zu schließen und die Leute kümmern sich dann auch darum, dass das Ganze gewartet wird, dass es auf dem neuesten Stand der Technik ist und dass es entsprechend die gesetzlichen Anforderungen erfüllt und sie haben seit von Stund an nichts mehr damit zu tun. Aber wie Sie an dem Bild sehen, geht das jetzt schon relativ weit, auch was die Zukunft angeht. Hier ist auch schon Voice over IP enthalten und entsprechende andere Sachen. IP Access. Jetzt sind wir eigentlich schon beim Ausblick. Gerade mal auf die Uhr gucken. Wie weit wir denn sind? Ja, ich bin noch gut. Es gibt ein vorläufiges Verfahren seit Juni 2002 zum Thema IP Access, der sich grundsätzlich auf alle, jetzt muss ich das ablesen, weil das kann ich mir auch nicht merken, für den unmittelbaren teilnehmerbezogenen Internetzugang, also für alle unmittelbaren teilnehmerbezogenen Internetzugänge, gibt es ein vorläufiges Verfahren. Das betrifft natürlich vor allen Dingen DSL, aber auch Kabel, Wireless LAN, Powerline, Wireless Local Loop etc. Das Verfahren sieht im Wesentlichen so aus, dass die Daten abgefangen werden müssen und ausgeleitet. Die Einzelfälle sind mit der Regulierungsbehörde zu besprechen. Deswegen ist das ein relativer Zoo. Also es gibt DSL-Provider, die leiten schon auf ATM-Ebene aus und haben sehr große Probleme, weil jetzt halt nach der neuen TKÜV ein IP-Übergabepunkt definiert ist. Das heißt, ich muss ATM nochmal in IP packen, bevor ich es übergeben kann, damit es an der anderen Seite wieder ausgepackt werden kann und dann ATM und so weiter. Das ist ein bisschen ärgerlich. Es gibt, wie gesagt, drei Varianten. Ich kann die Daten nach dem vorläufigen Verfahren zur Verfügung stellen am Ort der Telekommunikationsanlage. Das ist selbst mit der neuen TKÜV noch der bevorzugte Weg, allein aufgrund der Datenmengen. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie heute bei einem DSL-Anschluss oder sowas 2 Mbit Downstream und halbes Mbit Upstream oder 2 Mbit symmetrisch haben können, dann sind das schon relativ große Datenmengen, wenn Sie den kompletten IP-Access, Beispiel eines File-Sharers oder sowas, habe ich nicht gesagt, ausleiten, dann wird das schon relativ schnell sehr viel. Und vor allen Dingen, wenn man sieht, dass dieses VPN und diese SINA-Box, es ist die Frage, wie viel Traffic die verkraftet. Je nachdem, wie viel, das ist noch unausgelotet, soweit ich das verstanden habe. Und deshalb wird es halt für größtenteils am Ort der Telekommunikationsanlage bereitgestellt. Variante 2 über Wählverbindung ist natürlich vor allen Dingen interessant für den Internetzugang per Telefon, aber das ist relativ rückläufig. Und Variante 3 über festgeschaltete Verbindungen, sprich über Standleitungen, das betrifft dann vor allen Dingen die größeren Carrier, nach § 9 Absatz 2 TKÜV. Grundlage für die Zukunft ist wiederum eine Empfehlung der ETSI, die auch schon seit Februar 2004 in der Version 1.1.1 vorliegt. Dort ist einfach zum einen geregelt, und zwar im Wesentlichen geregelt, wie die Ereignisdaten übermittelt werden. Und hier geht es vor allen Dingen um die Aufbereitung der DHCP und der Radiusinformationen, bei dem unmittelbaren Internetzugang und wie diese zu übermitteln sind. Das ist dann analog geregelt dem XML-Verfahren. Was noch nicht hundertprozentig geregelt ist und wo es auch noch viele Diskussionen geben wird, ist, wie der eigentliche Inhalt der Kommunikation übertragen werden soll. In welchem Transportprotokoll, wie denn überhaupt, in welchen Paketen, darf ich puffern, darf ich nicht puffern? Das sind alles noch Fragen, die diskutiert werden und die auch noch heftig diskutiert werden. Es gibt zwar in dieser technischen Spezifikation Referenzmodelle für Dial-In, XDSL, Kabel und WLAN, die aber im Wesentlichen immer auf die eigenen Daten abzielen und diese ganzen Sachen, wie die eigentlichen Daten ausgeleitet werden sollen, das ist noch sehr schwierig. Es wird auch noch viel Diskussionen geben, alldieweil halt wirklich darauf bestanden wird, dass es ein IP-basierter Übergabepunkt ist. Und das ist natürlich bei vielen Leuten, die jetzt schon ATM-basierende Lösungen eingesetzt haben, ein echtes Problem. Und gerade bei den meisten Providern ist halt ATM im Backbone immer noch ein gängiges Ding. Das heißt, immer noch, auch in Zukunft. Voice over IP. Nächstes Thema. Die TKÜV hat so einen salomonischen Satz, dass, aus dem man schließen kann, dass IP zu IP im Moment nicht überwacht wird. Das heißt, müssen dafür keine Möglichkeiten festgehalten werden. Jetzt muss man aber vorsichtig sein. Das betrifft solche Sachen wie Skype zum Beispiel, dezentrale Architekturen, die nicht beim Access Provider betrieben werden und solche Sachen. Bei IP zu PSTN oder noch genauer von Nummer zu Nummer oder IP zu Telefonnummer, da gibt es gar keine Ausnahmen. Das geht ganz normal über das PSTN-Gateway, vor allen Dingen, wenn mir das ganze Ding gehört. Also gerade wenn ich als Voice-over-IP-Anbieter Access-Provider auch noch bin und selber mein Gateway zum PSTN betreibe oder praktisch direkt mit dem PSTN-Gateway-Betreiber einen Vertrag habe, da gibt es entsprechende Mechanismen auch von den Herstellern, der entsprechenden Komponenten, dass dann im Falle einer Überwachungsmaßnahme sämtliche Signalisierung im Netz über das Gateway umgeleitet wird und also nicht mehr direkt von Endpunkt zu Endpunkt geht, sondern über den zentralen Gateway und auch an diesem Gateway ausgeleitet wird über ISDN in die geschlossene Benutzergruppe der Regulierungsbehörde, die es parallel halt zu diesem IP-VPN für die Telefonüberwachung gibt. Das ist geregelt. Es ist zwar im Einzelfall abzusprechen, aber zumindest die Großen kommen daran nicht vorbei. In die Zukunft, es gibt eine Empfehlung der ETSI, oder sagen wir mal eine allgemeinere Empfehlung von den 102.227, nennt die sich. Da ist es wiederum auch ein Problem. In der Regulierungsbehörde wird nachgedacht über eine RTP-basierende Lösung, also Ausleitung von RTP-Datenströmen und Auswertung dieser Datenströme über das IP-VPN in irgendeiner Form. Ansonsten bei den Ereignisdaten, das heißt, welche Nummer mit welcher Nummer telefoniert etc. pp., das läuft analog auch der E-Mail-Überwachung, auch der Access-Überwachung per XML. Die Daten werden ausgewertet, egal auf welchem Protokoll die Signalisierung stattfindet und entsprechend ausgeleitet. Es gibt einige konkrete Implementationen, wo man sich anschauen kann, wie sowas in Zukunft aussehen kann. Das ist vor allen Dingen für den Kabelnetzbereich, der in den USA ja wesentlich weiter ist als bei uns, eine sehr detaillierte Packet-Cable-Spezifikation, die halt genau zeigt, wie man für Voice-over-Cable, also nicht konkret, nicht hundertprozentig Voice-over-IP, aber Voice-over-Cable, also Sprache auf Basis der Kabelinfrastruktur, solche Ausleitungsmaßnahmen realisiert. Analoge Geschichten gibt es natürlich auch im DSL-Netz, wo das ja nicht so wesentlich viel anders funktioniert. Damit bin ich eigentlich so ziemlich am Ende. Eine Geschichte noch dazu. Aus Provider-Sicht ist natürlich der Hauptknackpunkt dabei, dass der § 110 TKG vorsieht, dass Provider diese Einrichtungen zur Überwachung auf eigene Kosten vorzuhalten haben. Das heißt, alles, was jetzt hier kommt, Voice-over-IP-Überwachung etc. pp., kann sich die Regulierungsbehörde und kann sich der Gesetzgeber nicht was ausdenken, aber legt die Regulierungsbehörde was fest und die Provider müssen es auf eigene Kosten umsetzen. Das führt gerade beim Thema Mail-Überwachung und gerade im Thema Internet-Service-Provider-Markt wird das zwangsläufig zu einer Marktbereinigung führen. Wenn Sie von Investitionen ausgehen, selbst für die billigste IP-basierende Überwachungslösung von 80.000, 100.000 Euro aufwärts. Und das ist noch ohne Personal und ohne alles. Und das ist schon sehr billig gerechnet, das ist Eigenbau ohne irgendwas. Wenn Sie eine kommerzielle Lösung einkaufen, dann geht es schnell in die Viertelmillion, halbe Million Euro und aufwärts. Und da stellen sich große Provider vor, wie große Hosting-Provider, die, was weiß ich, 1 Million, 2 Millionen Mailboxen verwalten und dann entsprechend prozentual Einrichtungen vorhalten müssen, um Überwachungsmaßnahmen umsetzen zu können. Dann haben sie auch schnell einen sehr großen Personalpool, der damit gebunden ist. Hinzu kommt, dass ab einer gewissen Größenordnung, nämlich ab 10.000, solche Maßnahmen unverzüglich umzusetzen sind. Das heißt 24/7, 365 Tage im Jahr. Normalerweise ist die Anordnung, wird die Anordnung per Post zugestellt, das ist eigentlich der Regelweg. Es gibt, man kann aber auch per Fax zugestellt werden, was zur Folge hat, 80% aller Anordnungen kommen per Fax. Und das Fax muss so eingerichtet sein, dass Sie jederzeit einen Alarm kriegen, wenn da ein Fax eingeht. Das ist ein unglaublicher logistischer Aufwand auch. Vor allen Dingen, wenn man sich vorstellt, dass große Telefonprovider oder die größten Telefonprovider heute teilweise bis zu 1000 parallele Maßnahmen fahren. Das ist ziemlich viel Holz, auch auf der Backbone-Ebene und auf der Ausleitungsebene. Entschädigung für den ganzen personellen Aufwand gibt es nur auf Basis des Gesetzes zur Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen. Das heißt, Sie kriegen irgendwo zwischen 8 und 14 Euro die Stunde pro Nase und die Bandbreite bezahlt eventuell, wenn Sie größere Ausleitungen machen. Das soll sich ändern. Es sollte zu der TKÜV eigentlich eine Entschädigungsverordnung geben. Die sollte eigentlich vor dem neuen TKG da sein. Jetzt kommt sie weit nachher, weil man sich im Moment darüber unterhält, wie denn entschädigt werden soll. Das ist, also wie gesagt, für den ISP-Markt ist es ziemlich revolutionär, was hier passiert, vor allen Dingen, weil die Anforderungen immer höher werden. Das hat aber auch damit zu tun, was wir am Anfang gesehen haben, der Entwicklung der Infrastrukturen und der Entwicklung des Telekommunikationsrechts. Internet Service Provider werden in absehbarer Zukunft, und das ist auch erklärte Absicht der ITU, also wer das verfolgt hat, diese ganze Diskussion um ICANN und das neue Adressschema und Namensvergebung etc., sollen reguliert werden wie Telefonanbieter. Das heißt, die Industrie wird eigentlich in zunehmendem Maße mehr und mehr den Telefonanbietern gleichgestellt. Das ist einerseits natürlich ein Zeichen dafür, dass die Industrie mittlerweile erwachsen wird. Dann muss er auch natürlich irgendwo sich an Regeln halten. Aber andererseits ist das natürlich gerade für viele kleine Provider oder kleinere Provider ein K.O.-Kriterium, weil die einfach diese logistischen Geschichten nicht mehr vorhalten können. Zweite Geschichte ist, um nochmal kurz auf diesen Markt der Überwachungsmaßnahmen einzugehen, da passiert eine ganze Menge. Wie gesagt, vor Anfang des Jahres war das ein ziemlich elitärer Club von Anbietern. Mittlerweile haben sich die Preise auch für die kommerziellen Lösungen für Hersteller halbiert, innerhalb von 9 Monaten, ziemlich genau. Und es gibt mittlerweile ein gutes halbes Dutzend, selbst in der Republik, neue Anbieter, die eigene Lösungen anbieten dafür. Das heißt, da ist auch sehr viel Bewegung in die Anbieterseite gekommen. Mittlerweile haben sich auch eine ganze Reihe Provider zu Pool-Lösungen zusammengeschlossen, gerade für kleinere Provider, die dann von entsprechenden Pools partizipieren und mehr oder minder, was die G10 halt für teures Geld anbietet, aber auch natürlich entsprechend hochwertig, in Selbstorganisation organisieren. Aber auf Dauer wird es die kleineren Provider meiner Meinung nach nicht retten, vor allen Dingen, weil das TKG ja nicht nur das in petto hat, sondern auch noch ein paar andere Dinge, die zu zusätzlichen Kosten auf der Internet-Provider-Ebene führen. Das ist einer der Hauptkritikpunkte aus Verbandssicht. In Österreich ist es ja so, der österreichische Verfassungsgerichtshof hat entschieden, dass diese Bereitstellung dieser Überwachungsmaßnahmen ohne entsprechende Entschädigung, also auf eigene Kosten, verfassungswidrig ist. Das ist zumindest in Österreich so. Fragen Sie mich nicht nach den Details des Urteils, aber das wird auch, kann ich bei Bedarf gerne nochmal raussuchen und Ihnen eine Fundstelle schicken. In Deutschland gibt es noch nichts Entsprechendes. Es ist die Frage, wie lange und wann da jemand irgendwann mal aufsteht und sagt, wir hätten aber gerne ein bisschen Geld dafür. Der Bitkom, nochmal zu Kosten, hat nochmal geschätzt, also wenn jetzt auch noch die Vorratsdatenspeicherung dazu kommt, dann schätzt der Bitkom europaweit etwa Kosten von 150 Millionen Euro per anno, nur für die Speicherung dieser Daten. Wobei das Problem dabei wiederum ja auch nicht die Speicherung der Daten ist. Das ist ein großer Datenmülleimer, da lässt man die Daten reinlaufen. Aber das Problem dabei ist wiederum, dass man dann natürlich den berechtigten Stellen, das am besten auch noch aufbereitet, zur Verfügung stellen muss und dann in diesem riesen Datenwust nach 3 Jahren nachweisen muss, dass die Daten auch noch konsistent sind, die man jetzt liefert. Und dass dieses ASCII, was man jetzt rüberschickt, auch wirklich noch das ASCII ist, was reingelaufen ist seinerzeit. Stellen Sie sich selber mal vor, Sie würden Ihre Logfiles alle speichern und müssten dann nach 3 Jahren noch sagen, die Logfiles sind aber tatsächlich so, wie ich sie seinerzeit abgespeichert habe, bis aufs Komma. Das wird der größte Aufwand dabei sein. Und deshalb wird diese Diskussion auch noch sehr, sehr heftig geführt werden. Wie gesagt, die TKÜV und die Telekommunikationsüberwachungsordnung ist ein ständiger Quell der Freude und wird das auch noch die nächsten Jahre sein. Es wird wahrscheinlich um jeden Punkt, wenn ich die Diskussion der letzten Jahre nachvollziehe, es wird um jeden Punkt heftig gefochten werden und es lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze weiter zu verfolgen. Und wie die Vorrednerin gesagt hat, das Ganze ist ein Teil der kooperativen Gesetzgebung, das heißt, Anhörungen müssen gemacht werden. Beteiligen Sie sich an der Verbandsarbeit, lassen Sie Ihre Stimme hören, wenn Ihnen irgendwas dabei nicht gefällt. Und das ist die einzige Maßnahme, das Einzige, was man dagegen tun kann. Und da kann ich auch nur aus Sicht des ECO, für den ich ja heute quasi eingesprungen bin, weil die Frau Seifert, die eigentlich den Vortrag halten sollte, nicht da ist, kann ich aus Sicht der ECO und des ECO nur sagen, beteiligen Sie sich am politischen Prozess, wie auch immer. Es wird zu diesen ganzen Themen Anhörungen geben und ich kann nur sagen, es ist immer ein zwiespältiges Thema, diese ganze Telekommunikationsüberwachung. Einerseits kann man irgendwo einsehen, dass es ganz ziemlich viele finstere Gestalten draußen in der Welt gibt und dass man die irgendwie finden muss und aus dem Verkehr ziehen. Ist gegessen. Aber dass es andererseits wiederum eine derartige Inflation von Möglichkeiten gibt, dass auch derartig einfach wird, Überwachungsmaßnahmen einzurichten. Ich meine, ich brauche immer noch eine richterliche Anordnung, aber angesichts der Zahlen und angesichts der Form, in der diese richterlichen Anordnungen teilweise kommen, also wenn Sie mal mit Providern zu tun haben und lassen sich von denen mal zu erzählen, was die für Faxe kriegen zwischendurch für diese Anordnung, das ist teilweise handschriftlich, teilweise irgendwas, überwachen Sie doch mal bitte und dann kommt irgendeine Kennung, wo Sie dann anrufen müssen, was haben Sie denn eigentlich gemeint? Also das ist teilweise schon ziemlich hanebüchen. Ne? Da muss ich sagen, da sollte zumindest so sein, dass sich beide Seiten verpflichten müssen, eigentlich da ein bisschen sorgfältig mit umzugehen. Den Providern wird auferlegt, den höchsten technischen Standard einzuhalten, nach TKÜV sogar. Ich weiß nicht, ob es drin geblieben ist, aber nach dem Entwurf der TKÜV, den ich noch kenne, stand sogar drin, dass diese Anlagen im Störfall vorrangig zu entstören sind und zumindest mit der gleichen Verfügbarkeit vorzuhalten sind wie die Restinfrastruktur. Das heißt, auch das ist ein Riesenaufwand. Aber da muss natürlich auch auf der Seite der Strafverfolgungsbehörden ein entsprechendes Gegenstück da sein. Auch da muss eine entsprechende Sorgfalt und ein entsprechender Umgang mit diesen Methoden da sein. Und da habe ich teilweise manchmal meine Zweifel. Ich bin durchaus der Meinung, dass es sinnvoll ist und dass es auch ein sinnvolles Werkzeug ist. Aber halt wie jedes Werkzeug oder wie jede Waffe, die man hat, kann man die auch gegen Unschuldige richten und damit viel Schaden anrichten. Das ist halt ein Problem aus meiner Sicht. Gut, damit bin ich am Ende. Und jetzt möchte jetzt wieder die Bitte, in die Saalmikrofone zu sprechen, weil das Ganze wird wohl für die Nachwelt archiviert und wenn Sie nicht in die Saalmikrofone sprechen, werden Sie für die Nachwelt nicht erhalten.
Eine kleine Frage, was passiert, wenn Kriminelle PGP oder einen ausländischen Provider verwenden? Wie sieht es dann mit der Effektivität aus? Ich meine, es ist offensichtlich, aber...
Das ist ein guter Punkt. Das ist gut, dass Sie das ansprechen. Das ist natürlich auch die große Fragestellung, gerade bei der IP-Überwachung. Wie ich eben schon gesagt habe, die clientseitige Verschlüsselung kann Ihnen natürlich niemand verwehren. Und Stand heute ist es eigentlich gang und gäbe, dass man so ziemlich möglichst seine E-Mail verschlüsseln sollte. Und dann ist natürlich dieses Verfahren nicht mehr effizient, weil Sie kriegen einen entsprechend harten PGP-Schlüssel oder sonst was, vielleicht mit irgendwelchen ominösen Hintertürchen auf, aber nicht mit einer Brute-Force-Methode nochmal geknackt. Also nicht in vertretbaren Zeiträumen. Und da ist dieses Verfahren nicht mehr effizient. Und wenn Sie dann, sagen wir mal, IP-zu-IP-VPNs haben, die clientseitig aufgebaut werden, da ist das Verfahren auch nicht mehr effizient. Weil dieses VPN dann wieder zu entschlüsseln, entweder haben Sie eine Hintertür oder es geht nicht, weil Sie kriegen es sonst nicht raus, jedenfalls nicht in vertretbaren Zeiträumen.
Ich habe eine direkte Frage zu den Anordnungen jetzt, die per Fax kommen. Mhm. Werden die dann auch noch durch das automatisierte System, müssen die noch alle einzeln vom Provider bearbeitet werden oder geht das Ganze schon so weit, dass die Strafverfolgungsbehörde dann schon direkt einfach, ohne dass der Provider was mitkriegt?
Nein. Es gibt auch im Rahmen des VPN, das ist auch eine Bedingung zur Abnahme, es gibt keine Rückwirkungen, keiner Art von den berechtigten Stellen in das Netz des Providers. Auch die SINA-Boxen sind so konfiguriert, dass sie keine Rückwirkung zulassen. Genauso ist es bei den Anordnungen. Die Anordnungen gehen alle auf einem schriftlichen Wege ein, weil es auch eine Gerichtsanordnung ist. Geht auch gar nicht anders. Und es gibt keinen vollautomatischen Zugriff auf die Systeme. Das war zwischenzeitlich in der Diskussion während der TKG-Novelle. Da gab es so, tauchte das irgendwo auf. Irgendein BKA-Vorsitzender hatte gemeint, er hätte das doch gerne. Aber das ist nicht so.
Und dann haben wir uns noch die Frage gestellt, wie schaut das aus, wenn man meinetwegen selber Serverbetreiber ist oder beim Provider halt tätig ist? Der Abgehörte darf, glaube ich, nicht davon mitkriegen, dass abgehört wird.
Richtig.
Wenn ich jetzt meinetwegen mit meinem Kollegen ja, einen Mail-Server betreibe, mehr als 1000 Kunden habe und dann die alles vorhalten muss, ja, und dann kommt die Anordnung, wie ist das zu behandeln? Ich kriege das Fax in der Hand, was ist dann?
Naja, also im Grunde genommen, wenn Sie mehr als 1000 Mailboxen betreiben, sind Sie nach Definition des TKG, da müsste man jetzt nochmal ein bisschen reden, aber sind Sie eigentlich Verpflichteter im Sinne der TKÜV? Ja. Das heißt, Sie müssten Maßnahmen vorhalten können, das heißt, Sie müssen direkt EP nachweisen, dass Sie in der Lage sind, diese Maßnahmen umzusetzen. Sind Sie das nicht, kann direkt EP im Umkehrschluss Bußgelder aussprechen, bis hin zur Betriebsuntersagung, bis Sie diese Maßnahmen vorhalten können. Das heißt also, es ist eigentlich ein Ausschlusskriterium. Das ist eine Voraussetzung, Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit anzubieten, ist die Möglichkeit, solche Maßnahmen umsetzen zu können. Das heißt, wenn Sie die Möglichkeit nicht haben, hat sich das erledigt. Also dann müssen Sie das irgendwie als Club oder sonst wie, also dass es nicht öffentlich ist.
Ja, ich meine jetzt aber das Problem jetzt, dass das Fax, also dass ich jetzt meinetwegen die E-Mail-Überwachung für mein Mailkonto selber einstellen muss. Ich meine das Problem jetzt an sich. Wie wird das gehandhabt? Die Faxe müssen über mich gehen und ich darf davon nichts mitkriegen.
Naja, nein, halt. wenn Sie den Mailserver betreiben, dann sind Sie ja theoretisch der Anbieter der Telekommunikationsdienstleistung. Ja. Insofern wären Sie Verpflichteter.
Verpflichteter davon nichts
mitkriegen. Der Mailbox-Inhaber darf davon nichts mitkriegen.
Ne? Ja, ich bin ja Mailbox-Inhaber.
Wenn Sie der Mailbox-Inhaber sind, dann, das ist halt...
Sonderfall.
Das ist halt ein Problem und das sehe ich halt auch aus dem Prinzip des Netzes und des Marktes heraus als besonders kritisch an, dass die Regulierungsbehörde gerade solche Fälle jetzt erstmal schleifen lässt, sage ich jetzt einfach mal. Aber wenn sich das Ganze soweit bereinigt hat, wird es da eine zweite Welle geben und dann wird das relativ schnell gehen. Also da wird man dann einfach gucken, wo gibt es noch Mailbox-Betreiber, wer betreibt noch MX-Records irgendwo, was weiß ich. Man hat entsprechende Anzahl von Mailboxen und wird den Markt bereinigen, respektive sie vor die Wahl stellen, Maßnahmen bereitstellen zu können. Meinetwegen dann über einen Dienstleister oder einen Pool oder das Ganze sein zu lassen. Das ist halt das Problem jetzt bei dieser Regelung. Es gibt auch noch eine Sache am Rande, es gibt auch noch eine Riesendiskussion, was Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit sind. Das muss nicht gewerbsmäßig sein. Auch wichtig.
Kann der Kunde zum Beispiel bei einem Provider auch Auskunft darüber verlangen, ob überhaupt Überwachungsmaßnahmen durchgeführt werden?
Also im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen Sie wird Sie das bei der Eröffnung des Verfahrens, wird Ihnen das bei der Eröffnung des Verfahrens mitgeteilt, respektive Ihrem Anwalt, als Teil des Beweissicherungsverfahrens. Kriegen Sie dann entsprechend Auskunft und kriegen auch die Daten, die abgefangen wurden. Ansonsten, wenn es zu keinem Verfahren kommt, wie war das? Da muss ich selber nochmal nachgucken. Aber bei der Strafverfolgung wird es Ihnen auf jeden Fall mitgeteilt. Bei der strategischen Aufklärung ist es so, nein.
Das heißt, ich kann ja den Provider fragen und der sagt, ja.
Der Provider darf Ihnen nichts sagen. Also der Provider darf Ihnen nichts sagen. Sondern wenn, kriegen Sie einen Brief von der Staatsanwalt, wir klagen Sie mit an, guten Tag. Und dann kriegen Sie im Rahmen der Unterlagen, die dort ermittelt worden sind und der Beweise, die gegen Sie vorliegen, auch natürlich die Überwachungsmaßnahmen ausgehändigt und dass sowas stattgefunden hat. Ne? Respektive Ihr Verteidiger dann. Lassen wir uns mal nach vorne wandern, so irgendwie mal gucken, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt hier den Gerechtigkeitssinn verloren, ich weiß nicht mehr, wie das geht.
Ich habe eine Frage, so als normaler User weiß man also nie, ob die Mail überwacht wird oder nicht, also immer PGP verschlüsseln und hoffen, dass man nicht abgehört wird.
Richtig.
Okay.
Ich habe mal eine Frage zum wirtschaftlichen Aspekt des Ganzen. Die Provider werden natürlich die Kosten auf die Benutzer umlegen. Wie weit verteuern sich dadurch jetzt IP-Dienstleistungen für die Inanspruchnehmer? Das heißt, wie weit wird der oft heraufbeschworene Standort Deutschland dadurch wirtschaftlich benachteiligt?
Das war ein wichtiger Punkt in der Diskussion, der wurde auch immer wieder angebracht. Wie sich das jetzt konkret auswirkt, wird im Wesentlichen davon abhängen, wie viele Anordnungen Sie kriegen. Bei den großen Providern, bei den ganz großen Providern, ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also wenn Sie 8 Millionen Mobilfunkkunden haben und sollen jetzt noch 100.000 Mailboxen überwachen, so what? Das ist nicht mehr der große Aufwand. Bei ISPs wird es eine andere Rolle spielen, aber das kann man Ihnen wahrscheinlich erst am Ende des nächsten Jahres beantworten. Wenn die Entschädigungsverordnung draußen ist und wenn dann erst klar ist, was an Kosten bei den Providern tatsächlich hängen bleibt. Es gab jetzt eine kreative Lösung, da habe ich nur in Heise von gelesen. Oh, ich bin hier, Zeit kriege ich angezeigt, sorry. Nur noch der eine Satz. Eine kreative Lösung habe ich nur im Heise-Ticker gelesen von einem Provider, der von allen Usern 5 Euro pro Monat mehr haben wollte wegen Überwachungsmaßnahmen. Das ist das Einzige, was ich bis jetzt gehört habe. So, ansonsten wurde mir hier gerade Zeit angezeigt. Ich stehe gerne nochmal neben der Tribüne zur Verfügung oder draußen. Ansonsten gibt es hier einen Nachfolger und der muss auch noch sein Zeug aufbauen. Insofern möchte ich das hier beenden. Ja.